neuer Name, Milan Neumann.
Es geht um Betrug und Wettmanipulation im Sport. Wir sind hinter dem hier, Azo Golic. Er und sein serbischer Clan haben Erpressungen, Körperverletzungen, vielleicht sogar Morde in Auftrag gegeben. Sie gehen ab jetzt jeden dritten Tag ins Galaxis und setzen, bis man sie an einen Laden weiterreicht, in dem die wirklich großen Sport wetten dürfen.
Hier. Geh da hin und gib dem Buchmacher die Karte.
Ist hier frei? Mhm. Brauchst du einen Tipp?
Da war ein Typ aus ihren Akten. Luca Moravac.
In einer Woche werden Sie und Luca Freunde.
Mhm. Wie das? $10,000 für einen Foul im Strafraum.
Dass ich ein bisschen zu weit reingegangen, ne?
Ja, nicht mehr viel. Aber das. Wann haben wir über Breaking Bad geredet?
Ist das eine Fangfrage?
Ich nee, ich nicht mehr. Ahnung. Tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich dachte, das wäre so eine Corona-Sache jetzt gewesen. Aber ich weiß auch, dass ich je älter ich werde, also ich rede jetzt nur für mich, du bist natürlich immer noch, also siehst keinen Tag älter aus als deine 34. Mhm. Aber ich muss feststellen, mein eigenes Gedächtnis leidet sehr. Und wenn ich, mein Bauchgefühl sagt mir, unser Breaking Bad-Gespräch war so eine Corona-Sache.
2020
oder 21? Aber ich glaube, es ist schon
19?
Viel, viel länger her. Ich glaube, es ist auch schon viel, viel länger her. Es war 2019.
Wow.
Fast Corona.
Ja, vor Corona.
Egal.
Begrüßen wir gar nicht die Hörer.
Du kannst ja gerne begrüßen, wenn du möchtest.
Ja, ich finde das immer so höflich. Man sagt doch mal Hallo, ich bin die Frau von Patrick und ich bin heute zu Besuch. Und da machen wir jetzt einen Podcast, weil Patrick sich das gewünscht hat zum Geburtstag.
Genau.
Und ich habe ihm den Wunsch natürlich gerne erfüllt.
Der Name ist übrigens Jennifer. Du hast auch einen Eigennamen.
Hab ich doch gerade gesagt.
Nein, du bist die Frau von Patrick, hast du gesagt.
Stimmt, ich bin ja, das ist wie damals im Mittelalter. Man ist nicht man hat nicht den eigenen Namen, sondern man ist die Frau von.
Gemein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Wir sind ja immer hier zusammen, aber ganz selten hinter Mikrofon. Und wir reden heute über auf kurze Distanz, den haben wir festgestellt, als wir den das letzte Mal gesehen haben und theoretisch auch schon darüber hätten reden können, weil ich hatte schon einen Podcast, aber zumindest hätten wir das nicht hier gemacht, haben wir festgestellt, weil da waren wir noch in unserer alten Wohnung.
Ja, 2016.
Lang ist her. Fühlt sich an wie 3 Jahre, ist aber fast 9 Jahre her.
Ja.
Der erste Gedanke war, wir reden über eine Fernsehserie, ehrlich gesagt, weil wir tatsächlich meistens Streaming. Differenziert man noch zwischen so TV-Serien und Streaming?
Keine, da keinen Unterschied zwischen, also einfach Serien.
Es fühlt sich manchmal so an, als gäbe es da noch einen Unterschied. Wir gucken ja zurzeit Evil auf Paramount Plus. Aber das ist noch so eine alte, wie so eine alte Network-US-Serie aus den 90ern, inklusive Werbeunterbrechungen und so. Weil es wird immer abgeblendet alle 10 Minuten mit so dumm, 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 dumm. Und dann kommt irgendwie so der nächste Akt. Und die gucke ich so und ich denke mir, ja, das ist auch eine Streaming-Serie, wir streamen die, ja, aber ich weiß nicht, wie geht's dir? Für mich fühlt sich das immer sehr nach, die 90er sind zurück und wir gucken ER oder
Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Thema zu tun hat, der Serie, oder mit dem, wie es präsentiert wird, ja, aber es hat so ein bisschen was Oldschool-mäßiges, finde ich auch, ja. Also mich erinnert es ein bisschen an Fringe, nicht so lustig.
Du meinst, Fringe war lustiger oder Evil ist
ja, Fringe war noch lustiger, weil der Typ halt noch so nerdig war. Das sollte ja halt auch immer so ein bisschen geckig sein, glaube ich, dieser alte verrückte Professor. Die Ebene fehlt ja jetzt hier da total. Also die Kinder, ja, die Kinder sind noch ein bisschen das lockere Element. Aber
Ich finde das ganz sympathisch. Die Serie ist ja auch von Robert und Michelle King, die Good Wife und The Good Fight gemacht haben, die wir auch beide gerne geguckt haben.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, was ich ja total überhaupt nicht so unsympathisch finde, weil auch wir werden älter, es wirkt immer ein bisschen auch welche, also wenn man so auf die Themen blickt, die aufgreifen, als wären das so ältere Leute, die versuchen noch so hip zu wirken. Da gibt es so zum Beispiel dieses Thema Augmented Reality oder Virtual Reality und wie das verarbeitet wird in der Serie ist so, ich glaube, wie es so ein 50-, 60-Jähriger sieht.
Ja, diese, wie sagt man, die Oberfläche,
Genau, du siehst deine Umgebung. Das ist
ja, nicht Augmented. Die Umgebung, ich meine das Menü. Diese Menüführung sieht aus wie eine alte Windows-Menüführung irgendwie aus den 90ern.
Ja,
bisschen, so wie sich alte Leute das so vorstellen, die Virtual Reality-Brille.
Ja.
Aber das ist ja oft, dass man Handys oder Computer sieht und denkt, das hat nichts mit der Realität heutzutage zu tun. Das sieht aus wie von Anno 1800. Aber das ist, glaube ich, generell schwierig.
Ja, die Zeit schreitet voran. Die Serie ist, glaube ich, von 2019, die Staffel. Und ich find's, also ich find's witzig, dass man jetzt gerade nur 6 Jahre zurückblickt und noch so Sachen wie Deepfakes erklären muss, offensichtlich in der Serie. Also heute wird da, glaube ich, keiner mehr eine Dialogszene drauf verwenden auf so ein Thema und einfach sagen, das weiß eh jeder. Aber wie kam ich eigentlich auf Evil? Genau, wir reden eigentlich über eine TV- oder Streaming-Serie und dann haben wir, also zumindest nach meinem Dafürhalten, nichts in den letzten Wochen oder Monaten geguckt, von dem ich sagte, wow, mega.
Lass uns mal drüber reden, ja. Und es war ja jetzt, wie gesagt, auch dein Geschenk und da jetzt dann extra nochmal irgendwas anzufangen, was ewig lange dauert und vielleicht wochenlang erstmal zu gucken ist. Ich glaube, dass wir wollten jetzt dann auch einfach die Aufnahme machen oder ich wollte das dann Entschuldigung, dass ich sage, hinter mich bringen. Nein, aber dann, ja, ich wollte es jetzt noch nicht weiter rauszögern, genau, weil dein Geburtstag ist ja schon im Mai, wenn man das verraten darf. Und das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile hin, deswegen war das jetzt auch so ein bisschen von meiner Seite etwas pushy, dass man es dann halt auch macht, ja.
Ich finde, Filme überdauern auch besser die Zeit. Also wir reden ja über auf kurze Distanz heute. Und der ist immer noch in den Mediatheken verfügbar. Und ich weiß nicht, jetzt so mit Blick auf, was haben wir denn geguckt? Department Q, The Agency, Pokerface, The Last of Us. Ich bin mir nicht so sicher, ob man in 10 Jahren noch sich für irgendeine dieser Serien interessiert. Ob man wirklich sagen wird, oh, jetzt noch mal Department Q schön bingen.
Ja. Ich finde es auch sehr umfangreich dann, was man zu besprechen hat. Beim Film, der jetzt wie dieser 90 Minuten dauert, geht das ja auch einfach besser in so ein Format rein. Wenn man sagt, man macht eine Podcast-Folge und nicht 5.
Ich würde jetzt mal frech behaupten, auf kurze Distanz steckt mehr Story in 90 Minuten als Department Q in 9 oder 10 Folgen.
Ja.
Oder ähnlich viel.
Ja.
Der Film ist sehr voll. Ich glaube, das ist auch einer meiner Kritikpunkte, aber über die reden wir gleich. Erstmal vielleicht vorweggeschickt, was wir an dem Film mögen. Oder eine kurze Inhaltsangabe oder Fakten. Es ist ein Film von Philipp Kadelbach. Oder Kadelbach, Entschuldigung. Ich wollte ihm kein doppeltes D verpassen. Die Musik hat sein Bruder komponiert, Michael Kadelbach. Und nach einem Drehbuch von Oliver Kienle und dem Roman von Holger Carsten Schmidt, was mir auch nicht bekannt war, bis ich gestern auch kurz im Wikipedia-Eintrag reinguckte. Der aber auch viel Theater macht und Drehbücher schreibt in den Hauptrollen Tom Schilling und Edin Hasanovic. Und Edin Hasanovic ist ein anscheinend bekannter Moderator, doch so jung. Der spielt Luca.
Ah.
Der ist aber vielleicht einfach für uns zu jung. Ich kannte den gar
Was
nicht.
Was ist der?
Anscheinend, der ist auch Moderator. Ach. Der macht Podcasts zusammen mit der Christine Westermann, genau, vom WDR. So irgendwie alt trifft jung oder jung und jünger oder alt und älter heißt der Podcast von denen. Und anscheinend moderiert er auch bei ZDF Neo sowas wie eine Late-Show.
Und der spielt sonst nicht so.
Anscheinend macht er momentan hauptsächlich Moderation. Und er ist super jung. Wie alt würdest du denn schätzen?
Jetzt oder 2016?
2016.
Da war der vielleicht 20, 21.
Ja, der war Mitte 20 tatsächlich.
Ja, ja, also ja. Der war sehr jung, aber das...
Der ist gut 10 Jahre jünger als Tom
Schilling. Wundert mich, dass er gar keine Schauspielkarriere... Da.
Doch, der hat eine Schauspielkarriere.
Ja, aber
ich glaube,
man sieht ihn so nicht, ne?
Nee, man sieht ihn kaum. Also ich zumindest nehme ihn auch kaum wahr. Vielleicht ist das ganze Showbusiness, Podcast-Business lukrativer. Also Anwesende ausgeschlossen, die nicht so vom Podcast-Business profitieren. Ansonsten haben wir noch als den, im Englischen sagt man immer Händler, wie nennt man das dann, diese quasi Ansprechpartner, die habe sie diese Undercover-Mission hier bei der Polizei.
Der leitende Kommissar.
Der leitende Kommissar Dudek, also dieser ältere, blonde Typ.
Ja.
Ja. Ich finde das immer ganz gut im Englischen, so man handelt einen Agenten, so man handelt den irgendwie, weil er ist der Händler. Und mir fällt keine deutsche Entsprechung gerade dafür ein.
Die Kontaktperson.
Sehr gut, Kontaktperson, genau. Und in weiteren Rollen haben wir noch Britta Hammelstein als Eva, die angebliche Freundin von Klaus Roth, so als unser Protagonist, der von Tom Schilling gespielt wird. Den Oberbösewicht, das ist Lazar Ristovski, muss jetzt alles nicht merken.
Der alte Don,
Goric, der alte Goric. Und sein, ich glaube, es ist sein Sohn, der quasi so als seine rechte Hand fungiert, der auch am Ende Radan, gespielt von Alexander Jovanovic.
Ja.
So, und jetzt tatsächlich, das ist so der Part, den ich, glaube ich, rausschneiden muss, weil jetzt muss ich mal kurz die Inhaltsangabe suchen. Oder wir überbrücken das schon mal.
Aber nicht, dass wir jetzt GEMA dafür bezahlen müssen, dass ich das gesungen habe.
Was? Wofür?
Jeopardy.
Ist das Jeopardy? Ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland noch urheberrechtlich geschützt? Wann ist das letzte Mal Jeopardy in Deutschland?
Keine Ahnung.
Wer moderierte das denn in Deutschland? War das Frank Elstner?
Ich weiß es doch nicht.
Ja, come on. Also ich meine, wir sind ungefähr gleich alt. Also wobei natürlich mit 34 waren wir damals zu jung, als das noch anders
lief. Ja, viel zu jung.
Zu diesem Film gibt es leider noch keine Inhaltsangabe. Na super. Wie fassen wir das kurz zusammen, worum es in dem Film geht? Also es geht um einen serbischstämmigen Polizisten, der heißt Klaus Roth, aber wir lernen ihn später kennen als Milan, das ist sein Undercover-Name und er ist eben serbischer Herkunft, deswegen ist auch sein Geburtsname Milan. Anscheinend hat er sich Klaus erst nach seiner Flucht aus Serbien genannt, wie auch immer. Wir erfahren ehrlich gesagt auch gar nicht so viel über seinen Background, dazu hätte ich tatsächlich auch nochmal ein, zwei Fragen an dich, vielleicht hast du da mehr mitbekommen, als ich es tat. Und er wird quasi eingeschleust in die serbische Mafia, Glücksspielmafia, richtig. Es geht viel um Sportwetten, also nicht so den kleinen Scheiß von wegen einarmige Banditen und Casino, sondern wirklich, es geht um große Beträge, die bei Sportwetten
abgegeben werden, genau. Und die werden einfach bestochen, die Sportler, dass sie halt in der 90. Minute, was weiß ich, einen Foul machen oder irgendwas anderes verkacken.
Ja.
Und damit dann eben große Summen drauf gewettet werden können. Das wird dann unter der Hand gehandelt damit, mit diesen Informationen, so habe ich das verstanden. Genau.
Und da sind auch mehrere Parteien involviert, also mehrere Clans, würde man, glaube ich, heutzutage sagen, türkisch, italienisch stammiger und serbischer Herkunft, zumindest das sind die wir kennenlernen. Und genau, es geht eigentlich so gar nicht so sehr darum, welche Sportart, sondern hauptsächlich wer lässt sich am ehesten bescheißen, wo lässt sich eben halt was drehen, damit man damit Geld machen kann. Da werden Schiedsrichter ausgetauscht, dann täuscht irgendwie ein Fußballer eine Verletzung vor, eine Tennisspielerin schmeißt das Spiel hin, weil sie sich angeblich aufregt über einen Satzverlust oder so. Das ist auch tatsächlich die lustigste Szene, finde ich, des Films. Ich weiß nicht, hast du das als unfreiwillig oder freiwillig komisch empfunden, als sie diesen Fernsehausschnitt sehen, wo die Tennisspielerin dann so auf die Kamera zugeht und sich total aufregt und sagt, ich spiele nicht weiter, was ist das denn hier? Und alle lachen sich scheckig, weil sie die eben vorher bestochen haben, dass sie genau das macht.
Ich habe das so halb mitbekommen. Ich glaube, da hat er ihm so auf die Schulter geklopft und gesagt, ha, jetzt kommt was Lustiges oder sowas, ne? Oder war das eine andere Szene?
Ich glaube, das kann schon sein. Ich fand es komisch, weil ich dachte, ich weiß nicht, für mich stank es offensichtlich nach Betrug, aber vielleicht ist es auch so ein Zugeständnis, wenn man eine relativ komplexe Geschichte in so kurzer Zeit erzählen will, dass man es so ein bisschen plakativ gestaltet, weil ich dachte, wenn man so ein Tennismatch manipuliert, gibt es ja auch Möglichkeiten, das ein bisschen, weiß ich nicht.
Sie haben sie aber zurechtgewiesen, dass sie dann bitte ein bisschen besser Theater spielen sollte. Das, und da hat sie ja noch gesagt, ich habe noch eine Schwester, die spielt Volleyball. Ja. Genau, aber die Inhaltsangabe musst du jetzt erstmal fertig machen.
Ich glaube, das war's. Du hast das ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, das ist die Inhaltsangabe. Ich glaube, und während dieses, du hast ja den Undercover-Einsatz beschrieben und während dieses Undercover-Einsatz soll er sich eben mit dem, ich glaube, Neffen dieses Gangsterbosses anfreunden.
Genau, Luca heißt der. Er soll der beste Freund werden von ihm innerhalb von einer Woche. Warum das jetzt innerhalb von einer Woche sein soll, wird nicht erklärt. Genau, und er soll sich aber von den großen Fischen fernhalten, weil die zu gefährlich sind. Also das war so. Genau, hat er diesen Kontaktmann, den Polizisten, der einen dänischen Akzent hat oder so. Ich habe den ganz schwer verstanden.
Hast du den Dialekt rausgehört bei ihm? Oder?
Ich finde das einen dänischen Akzent. Also ich finde das ein dänischer
krass,
Akzent.
Ich bin krass beeindruckt, ehrlich gesagt, über wie gut du das kannst. Das ist wohl, ich habe den auch gestern nochmal nachgeguckt. Das ist Jens Albinus, heißt der Schauspieler und ist wohl auch Autor und Regisseur und ist gebürtiger Däne.
Ja, ich habe in meinem Leben, ich habe schon zwei, drei Dänen gekannt, recht gut sogar, und deswegen kann ich das relativ gut
erkennen. Ich kenne auch Menschen aus Dänemark, also auch gebürtig, aber ich könnte da, also für mich ist es ein Brei, ehrlich gesagt. Das könnte auch irgendwas Slawisches sein für mich. Aber,
ach nein, auf gar keinen
Fall. Ich meine, er ist blond und groß, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie groß.
Nein, das ist ein sehr unverwechselbarer Akzent, finde ich. Ja. Aber das ist, wie gesagt, wenn man jemanden gut kennt, und dann hat man das irgendwann so.
Ich nehme übrigens alles zurück. Ich habe gerade gesagt, irgendwie, er ist klar, vielleicht ist er Däne oder irgendwie Skandinavier, weil er ist blond und groß, aber Tom Schilling ist weder blond noch groß und ich dachte, das ist auch nicht typisch, er sieht auch nicht typisch deutsch aus, Tom Schilling. Deswegen weg mit den Stereotypen.
Ach so, ja.
Ja, ja. Ich wollte schon sagen, man sieht mir auch den Dänen an.
Ich habe den, vom Äußeren bin ich jetzt gar nicht.
Ja. Wie hat dir der Film gefallen? Beziehungsweise warum hast du gesagt, der, wir machen den nochmal?
Weil ich den so super gut finde. Mhm. Ich weiß, dass ich den damals mit dir geschaut habe, weil du irgendwie den Vorschlag gemacht hast, ach, lass uns den mal gucken, so wie du das eben öfter machst. Ich habe da irgendwas gelesen oder irgendwas gehört oder irgendwer hat mir den empfohlen. Es ist immer eins dieser drei Dinge. Und dann habe ich gesagt, ja klar, lass uns gucken. Und ich weiß, dass ich super positiv überrascht war damals 2016 und dachte, wow, der hat mich echt mitgenommen. Und ich wollte den immer mal noch mal wieder gucken. Und ich weiß nicht, warum der mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Ich glaube, weil wir Agency geguckt hatten mit diesem Undercover.
Ja.
Vielleicht ist das deswegen wieder so in mein Gedächtnis zurückgekommen. Und ich dachte, ja stimmt, den wollte ich eigentlich mal wieder gucken. Und den fand ich doch so toll. Und dann habe ich gedacht, na, dann lass uns doch darüber sprechen. Und er hat mich nicht enttäuscht. Ich finde ihn nach wie vor richtig, richtig gut. Ja.
Wir stehen ja sowieso auf so Spionagestoffe. Deswegen finde ich es auch manchmal rückblickend ganz merkwürdig, wie lange wir manchmal brauchen, um irgendwas gemeinsam zu gucken. Wir haben jetzt kürzlich auch nochmal The Night Agent geguckt. Die Serie kanntest du schon.
Die habe ich geguckt, genau.
Genau, auch mit einem Spion auf Undercover-Mission. Stimmt, aber ja. Da musstest du mich, glaube ich, auch 3 bis 5 Mal fragen, bis ich gesagt habe, na gut. Und ich weiß noch damals, als wir Americans begonnen haben, die Serie kannte ich schon. Da hast du dich auch lange, lange überreden lassen müssen, bis du gesagt hast, na gut. Und letztendlich sind wir aber eigentlich immer mit diesen Themen sehr, sehr glücklich, wenn wir es dann gucken.
Ja. Also, aber wir haben doch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlichen Geschmack. Also den Night Manager fand ich besser als du und die, was war das andere?
The Americans
fandest du deutlich besser
als ich. Ja, schwer zu vergleichen. Das eine hat eine 6-staffelige Serie mit, ja. Das eine ist eine Kurz- Nee, ja,
das macht sich ja nicht an der Länge der Serie, bemisst sich ja nicht daran, ob man etwas gut oder schlecht findet. Ich glaube einfach, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker da haben. Also leicht unterschiedlich, nicht total, aber dass wir so ein bisschen Vorlieben haben. Aber das, ja, generell mögen wir beide den Stoff. So, es gibt ja Dinge, die gehen immer. Ne? So bei dir geht immer Schnee und Kälte. Und bei mir geht eigentlich fast immer Science Fiction.
Stimmt. Spionage ist sowieso immer gut. Also Spionage in jedweder Form finde ich eigentlich sehr heiß. Egal, ob das zeitgenössisch ist oder so Kalter Krieg oder Zweiter Weltkrieg, ist mir eigentlich alles völlig egal. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn Leute undercover irgendwo arbeiten müssen.
Weil es halt immer eine natürliche Spannung erzeugt, die sozusagen unausgesprochen ist und die ja immer als Subtext runterliegt unter der ganzen Szenerie, egal was ist. Also ganz, ganz deutlich natürlich in der Szene, wo Luca den Milan bittet, der Pate zu werden seines Sohnes, seines gerade geborenen Sohnes, noch im Krankenhaus. Das Kind ist quasi gerade rausgefallen und er sagt ihm schon, ich möchte, dass du der Pate wirst. Und dieser Subtext, der da die ganze Zeit drunter läuft, dieser Konflikt, das erzeugt halt so eine unfassbare Spannung, die da braucht es dann auch nicht mehr viel anderes quasi. Da ist ja jeder Blick bedeutet ja etwas. Mhm. Und ich glaube, das macht das Genre auch so interessant.
Ja, ja, klar, natürlich. Ich finde persönlich, klar, da ist auch manchmal einfach die Zeit ein Vorteil. Es kann auch ein extremer Nachteil sein, wenn irgendwas so lang im Zahn mit einer Erzählung, dass man sagt, oh, hätten sie einfach mal das nicht schon letzte Staffel oder vor 20 Folgen machen können. Aber bei dem Punkt dachte ich, also das wirkt für mich nicht so, ich glaube, wie es sollte. Weil ich verstehe das auf dem Papier. Natürlich, klar, die sind mittlerweile miteinander befreundet. Er ist ein Cop, der andere ist eben ein Kleinkrimineller oder der Sohn eines Großkriminellen. Und jetzt bietet ihnen eben der Kleinkriminelle der Pate zu sein, dafür sein. Oder ist das nicht eine Tochter?
Sohn.
Ein Sohn. Und dachte, ja, ich weiß schon, was die wollen, aber das ist eben, der Film ist so unter Volldampf gekocht und die ganze Story, das ist ab dann Minute 50 von 90. Und ich denke mir, ja, ich bin nur gar nicht so nah an den Figuren dran, dass ich da so mitgehe.
Es ist ja aufgrund des Gesprächs zwischen den beiden, glaube ich, entstanden, dass Milan gesagt hat, ich habe keine Familie. Was ist mit deiner Familie? Wo ist deine Familie? Und er sagt, ich weiß das nicht. Ich weiß, und lebt die nicht? Ja, weiß ich nicht. Und es hat diesen Luca, der ja Familie ist, sozusagen, das ist der Inbegriff der Familie, so, glaube ich, so erschüttert in diesem Moment, dass er dachte, er gibt ihm was zurück an Familie. Also ich glaube, das war so der, also das hat, ist für mich hat sich das so verstrickt.
Ja.
Deswegen hat es auch funktioniert bei mir. Also mich hat das total mitgenommen, wie die Figur des Milan sozusagen so diesen Konflikt ausgetragen hat in diesem Moment. Ich fand das schon auch sehr gut gespielt, muss ich sagen.
Die rekrutieren ja Klaus bzw. Milan in seiner Undercover-Identität, weil er eben serbischer Herkunft ist. Aber der Film macht ja relativ schnell klar, in diversen Szenen, er spricht nur gebrochen Serbisch, er versteht kaum was, dass er die Sprache nicht beherrscht. Deswegen habe ich mich schon gefragt, warum rekrutieren sie ihn eben dafür? Warum hätte das nicht, er ist ja Klaus in seiner deutschen bürgerlichen Identität, warum hätte das nicht auch irgendwie jeder andere machen können? Ist das einfach so was, ein Film, eine Frage, die der Film unbeantwortet lässt, oder hast du dafür eine Erklärung?
Ich glaube, die Antwort ist relativ klar und lag auch auf der Hand, wurde aber nicht ausgesprochen, einfach um ihn nicht zu brechen, weil letzten Endes ist es ja wie immer, er hat nichts zu verlieren, er hat keine Familie offensichtlich, ja, ja. Er ist wahrscheinlich damals im Jugoslawienkrieg geflohen, so wie das viele mussten in der Zeit, ist dann nach Deutschland gekommen. Vielleicht hat er gar nicht mal mehr Familie oder Eltern, zumindest tauchen die auch tatsächlich nirgendwo auf. Er hat keine Freundin mehr, mit der er kurz telefoniert, die offensichtlich auch einen neuen Partner hat. Er hat überhaupt keinerlei Attachments. Das ist natürlich erstmal schon mal perfekt. Dann spricht er gebrochen Serbisch. Wer spricht das überhaupt, ne? In den Kreisen von Undercover-Bewerbung? Ich meine, das ist eigentlich ja eh klar, dass er wahrscheinlich die einzige Option war. Ja. Aber natürlich weder für den Kommissar, der ihn angeheuert hat, noch für irgendwen anders die optimale Wahl, weil es wurde ja auch seine Bewerbung abgelehnt, hieß es. Ne? Mhm. Also die wollten ihn ja eigentlich gar nicht. Und im Grunde glaube ich, das war eher so dieses, wir hatten niemanden anderes. Und das wollte aber keiner so richtig aussprechen, weil er eh schon so eine arme Wurst war.
Ich finde das wunderschön. Es ist eine wunderbare Erklärung, natürlich klar, um seinem Ego so ein bisschen zu schmeicheln. Aber mein Gefühl war eben auch, es geht hauptsächlich um die Tatsache, dass er komplett ungebunden ist, familienlos. Wir lernen über sein Privatleben nur marginal irgendwas kennen. Selbst da bei dem bisschen, was wir wissen, müssen wir uns fragen, stimmt das denn eben auch wirklich so? Aber wir sehen nie jemanden in seinem Privatleben. Er lebt auch eben auch in der Anonymität von Berlin, wo der Film spielt, obwohl es eine WDR-Produktion ist. Wir haben am Anfang so ein bisschen gerätselt und dann sieht man,
das Einzige, was er hat, ist sein Hockeyverein, wo sie ihn rausholen. Und das ist dann auch, dann geht es dann auch schon gleich los. Es wird nicht lang rumgefackelt, ne? Hose runter, los. Das ist halt, aber das finde ich total super. Das ist halt überhaupt nicht dieses lange Geplänkel gibt, wo kommt er eigentlich her? Was ist eigentlich sein eigentliches Problem? Und ach, wir sind jetzt alle mal ganz fühlig. Nein, es geht einfach los. Zack. Und man wird quasi genau wie er in diese Situation geschmissen. So, es geht jetzt los, das ist deine Mission und ab dafür und ab in die Wetthalle. So, Punkt. Und das ist gefällt mir auch sehr gut, ja.
Ich fand das auch gut. Ja, erstmal klar, irgendwie erledigt das die Story vom Ballast, den wir, glaube ich, eh nicht so sehr schätzen, wenn es so fühlig wird und irgendwo sitzt dann noch die alkoholkranke Tochter oder die sterbende Mutti, um die man sich kümmern muss und ich habe noch irgendwie 1000 Dämonen in meiner Vergangenheit, die ich erstmal bezwingen muss.
Trauma.
Und so.
Ja, Trauma. Alle Kommissare haben jetzt Trauma.
Ja, natürlich.
Ich habe Trauma.
Ja, und man löst Traumata am besten durch Verbrechensbekämpfung, die man einen Fall aufklärt. Ja. So ist das eben. Nee, das finde ich sehr gut. Und es ist auch noch super wichtig, einfach für diese ökonomische Erzählung, weil dieser ganze Gedanke so, oh, was ist, wenn der irgendwelchen Leuten begegnet, die ihn irgendwie aus seinem früheren Leben kennen, das fällt weg, weil er ist offensichtlich halt ein kompletter, er lebt ja fast so nomadenhaft da und das passt dann eben auch. Deswegen muss sich der Film auch nicht mit solchen Fragen auseinandersetzen. Ich fand das eben auch sehr cool. Du magst Tom Schilling, hast du mir gesagt. Das ist okay.
Ja, ich glaube, weil. Ja, nicht so.
Ja.
Ich habe mal geguckt. Ich habe den gar nicht so oft gesehen. Mhm. Deswegen habe ich mich gefragt, warum habe ich das gesagt? Aber ich glaube, wegen dieses Filmes, also aufgrund dieses Filmes damals.
Aber jeder hat damals Oh Boy gesehen.
Oh Boy haben wir gesehen, genau. Und sicher hat man, weiß ich nicht, Crazy oder was das damals war, da sein Durchbruch da. Natürlich kennt man ihn so, ne? Aber ich habe jetzt Fabian immer noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Weil der so lange dauert, ne? Und ich habe immer so Schwierigkeiten, mich lange zu konzentrieren. Auch ein Grund, warum ich den Film mag, der dauert nur 90 Minuten. Genau, und ich habe, wie lange dauert Fabian? 4 Stunden?
Fabian dauert rund 3 Stunden. Oh. Ja, für den habe ich damals meine Corona-Kino-Abstinenz aufgegeben. Der lief im August 2021 und es war der erste Film nach Corona, in dem ich wieder ins Kino getraut habe. Hauptsächlich wegen Dominik Graf, aber er ist natürlich auch toll.
Ja, ja.
Aber der dauert ja 3 Stunden.
Genau, nein, aber das war der Film, der mich auch sehr überzeugt hat von seinem Schauspiel tatsächlich. Ne, ich gucke ihm gerne zu, ich glaube ihm jedes Wort. Es ist halt einfach, er sagt es und dann ist das so. Also ich muss nie drüber nachdenken, ne, das ist jetzt der Text oder die Dramaturgie oder jetzt muss er dies oder jetzt muss er das, sondern es kommt einfach so natürlich aus ihm raus und das gibt mir als Zuschauer sofort die Figur ohne irgendwelche Hintergedanken mit, da musste er sich jetzt draufpacken, den den Lonely Wolf, der da irgendwie mit seiner hässlichen Bomberjacke durch die Nacht latscht und seinen New Balance Turnschuhen. Das nimmt man ihm einfach ab, weil er zieht sich das so an und dann ist er das. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr angenehm und sehr schön anzusehen, wenn man selber, ich habe ja auch Schauspiel studiert, wenn man das mal so sagen darf, mache damit nichts, aber habe ja immer auch ein bisschen den professionellen Blick mal laufen nebenbei und gucke, wie macht jemand was oder wie spricht der, wie ist der Rhythmus, wie ist die Erzählstruktur, wie ist das Drehbuch und so, kann der Schauspieler gut arbeiten, und das fällt bei ihm tatsächlich weg. Ich gucke einfach und ich sehe da diesen Polizisten, ich sehe Milan, ich sehe jede Figur, die er dann so gibt, und das macht für mich einen guten Schauspieler aus, wenn ich vergessen kann, worauf ich zu achten habe.
Ja, ich finde ihn super besetzt. Zum Schauspiel kannst du viel mehr sagen. Da bin ich immer sehr dankbar dafür, weil das ist tatsächlich so neben Filmmusik immer klassisch so der Bereich, von dem ich am wenigsten Ahnung habe, zu dem ich am wenigsten sagen kann. Außer etwas ist eklatant und offensichtlich schlecht gespielt. Mhm. Dann merke ich das auch. Aber so, da sind deine Worte schon für mich sehr wichtig. Abgesehen davon ist er natürlich auch wirklich sehr treffend besetzt. Ich mag das tatsächlich auch, wenn er so, er ist ja auch eine eher, was er seinen ganzen Habitus betrifft, auch seine Körperlichkeit, ein eher unscheinbarer Mensch. Deswegen gefiel mir auch Matthew Reese damals als Philip in The Americans so gut, weil ich dachte, wenn man so Leute undercover einsetzt, dann nimmt man auch solche Typen. Das sind eben keine riesigen Brecher, die irgendwie reinkommen, den Raum einnehmen, oder so Schönlinge, wie man es eben auch oft sieht, sondern eigentlich Leute, die verschwinden, die quasi so in der im Set, im Bühnenbild verschwinden in dem Fall, oder on location, wo immer sie das gedreht haben. Und er ist echt so ein Typ, der fällt null auf. Mhm. Also gleichzeitig, er hat genug so Sympathie oder Andockpunkte auch für Luca, um sich mit dem anzufreunden. Zur Anfreundungsszene können wir gleich noch kommen, die ist ja auch speziell. Aber eben auch er so als Typ passt da wunderbar rein. Also ich tue mich da immer sehr schwer damit, mit so Menschen, die so zu offensichtlich schreien, ich bin ein Undercover-Cop.
Ich bin ein Cop.
Ja.
Nee, genau, er ist ja überhaupt nicht der Typ. Wie er aber für vieles nicht der Typ ist, weil er halt einfach klein ist, relativ, ja, unscheinbar. Er ist halt nicht der Kerl. Also
feingliedrige Person.
Genau, ja. Er ist halt nicht der, den man besetzen würde, wenn man an einen Cop denkt. Mhm. Und eben nicht so der klassische Hollywood-Typ, den man für sowas besetzen würde. Ja, also er ist nicht, wie heißt denn der Tom Hiddleston?
Tom Hiddleston,
ja. Ja, Hiddleston. Jetzt habe ich schon wieder falsch ausgesprochen.
Sag einfach Loki, oder?
Loki. Nein. Oh. Nein, genau, er ist nicht Tom Hiddleston, den man, genau, das so klassisch, typisch, der schöne, große Mann.
Ja,
ja, mit Muskeln und allem, was dazu gehört, ne? Perfekte Besetzung. So, nein, Tom Schilling ist das komplette Gegenkonzept. Und er füllt es trotzdem komplett aus. Und deswegen mag ich das einfach so. Hm.
Und auch die zweite Hauptrolle, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Luca ist eben auch wirklich komplett, hat mich so ein bisschen an den jungen Tobias Schlegel, also Tobi Schlegel von Viva erinnert, ehrlich gesagt, also Edin Hasanovic, so vom Typ, auch eher blond und schmal.
Jetzt, wo du sagst, ich glaube, warte mal, wer war das nochmal?
Was denn?
Tobias Schlegel.
Tobi Schlegel macht jetzt einfach, der ist jetzt Rettungssanitäter, schreibt Bücher, macht aber auch immer noch Comedy und ist letztens auch bei Extra dreimal aufgeschlagen in diesem Krankenhauswagen-Sketch. Ja, so ein klassischer Viva-Moderator. Egal, bringt auch keinem was, aber den fand ich auch super als Luca tatsächlich, weil der ist echt so schön unbedarft. Und am Anfang dachte ich auch, jetzt so beim Wiedersehen, ich habe beim ersten Mal gar nicht so drauf geachtet, aber jetzt beim Wiedersehen fiel mir doch der Altersunterschied nochmal deutlicher auf. Und ich habe mich am Anfang gefragt, als wir den Film gestern geguckt haben, ob mich das stören würde. Und ganz im Gegenteil, ich fand es total super. Ich finde, deswegen nimmt man ihm das auch ab, weil dass er sich, also Luca, leichter davon überzeugen lässt, sich mit ihm da anzufreunden, weil für ihn ist, glaube ich, eben Klaus oder Milan auch so ein bisschen so ein großer Bruderersatz. Und deswegen funktioniert für mich die Dynamik auch ganz gut und ist glaubwürdig.
Ja, er hat es unheimlich, unheimlich schön gespielt. Also die Szene, wo Milan dem Typen, der ihn anrempelt, in der Kneipe ins Bier pinkelt und das Bier, also er verschwindet mit dem Bierglas,
ja,
und kommt mit einem sehr viel volleren Bierglas zurück und stellt es an die Stelle, wo das abgestellt wurde, und der Typ nimmt es und man sieht halt Lukas Gesicht. Und es ist so lustig, einfach dieses, wie ihm so wirklich alles aus dem Gesicht fällt und er sich so einerseits freut und andererseits total schockiert ist darüber. Also wir wissen, er ist ein Verbrecher oder er ist ein Ganove. Ja. Er schiebt Sachen, er besticht Leute, er ist wirklich ein Krimineller und freut sich aber wie ein Kind über diese Aktion, dass da jemand anders ins Bier gepinkelt hat. Und einfach, was da so in seinem Gesicht vor sich, das ist eine Freude gewesen, wirklich ihm beim Spielen zuzugucken. Das hat er sehr schön gemacht. Ja, er hat auch so eine Natürlichkeit vor der Kamera, die mir sehr gut gefallen hat. Deswegen wundere ich mich, dass er gar nicht so präsent eigentlich ist, weil er ist ja total...
Er ist vielleicht super präsent, aber wir wissen es einfach nicht. Ich weiß es auch. Also, weil wir eben von Tom Schilling sprachen, du sagtest, so viel habe ich gar nicht gesehen. Ich habe auch nochmal in seine Filmografie geguckt und festgestellt, ich kenne 5, 6 Sachen von ihm. Einige Sachen wie Unsere Mutter, Unsere Väter, auch von Philipp Kadelbach, demselben Regisseur, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war so ZDF-Mehrteiler, ob ich den gesehen habe überhaupt. Ich habe ihn noch in Who Am I gesehen. Diesen Film von dem Paar, das später Dark gemacht hat, diese Netflix-Serie. Baran Bo-Oda und Jantje Friese. Aber ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, will nichts heißen. Ich verfolge einfach ganz wenig die öffentlich-rechtliche oder private Serienlandschaft noch dieser Tage. Deswegen, vielleicht ist er auch super präsent und
wir tun ihn einfach
nicht. Ja. Ja, deswegen möchte ich auch nicht machen, möchte ich da auch nicht zu viel drüber reden.
Nein, das hat er sehr schön gespielt und das hat er auch sehr glaubwürdig rübergebracht. Auch eine Szene, die ich super von ihm fand und obwohl man ihn gar nicht gesehen hat, weil sie ja von Weitem aufgenommen wurde in der Klinik, in diesem Gang. In diesem gläsernen Klinikgang, ich weiß gar nicht, in welcher Klinik das gedreht wurde in Berlin, wo man ihn eigentlich nur seine Stimme hört und wie er aufgeregt mir dann entgegenläuft und erzählt, ich bin gerade Vater geworden, ich bin total fertig. Also einfach diese Art, wie er das dann so runterleiert und sagt, ich kann's nur, ne, und erzählt, was gerade war und dass er jetzt einen Sohn hat. Und das war einfach so schön und so natürlich echt, dass das dachte, ja genau, das ist halt null gestellt. Das war halt null so, dass man dachte, okay, jetzt brauchen wir die Szene, wo er ihm erzählt, das bringst du, bevor er ihn nicht dann und dann und dann. Sondern es war einfach so ein flüssiger Moment. Und man hat ihn nur gehört. Und ich fand das alleine schon richtig gut. Ja, hat mir gefallen.
Dass Milan, wenn er ihn jetzt einfach bei seinem Undercover-Namen und Luca da zueinander finden, ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch quasi eher so der die zweite Wahl, ne? Weil erstmal, das ist krass, wofür der Film in seinen kurzen 90 Minuten auch noch Zeit hat, sehen wir ja quasi so eine gescheiterte Undercover-Mission. Der ursprüngliche Plan ist ja, ne, dass Milan in diese Wettbuden geht, in diese Wetthallen und einfach wahnsinnig hohe Einsätze tätigt und ihm dann eben seinen Händler, seine Kontaktperson, da sagt, ja, irgendwann werden denen das zu groß und die werden dich einfach weiterschicken zu den größeren Fischen. Und das geht ja total schief. Er wird einfach, also Milan wird vor der Tür zusammengetreten und ich glaube, erst dann sagen sie ja, okay, dann nehmen wir eben den Umweg über Luca quasi. Also das ist...
Das weiß ich gar nicht, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Interessant.
Mhm. Also ich habe das, so war meine Wahrnehmung, aber
ich dachte,
kann auch
das wäre so geplant gewesen, dass aber stimmt, ja, es macht Sinn, ja.
Ja. Deswegen, also ich habe mich wieder, entweder habe ich es falsch verstanden oder mich erfolgreich an der Nase herumführen lassen, weil ich hatte den Film tatsächlich, wir haben den vor 9 Jahren, jetzt Ende 2016 zum letzten Mal gesehen, auch zu Teilen vergessen. Und in dem Moment, wo eben dann dieser Wettbuden-Bulli da zu ihm kommt, dieser Typ da am Counter und sagt, komm hier, vielleicht können wir doch noch was drehen mit deiner Wette, ich nehme dich mal mit da draußen, dachte ich, ah cool, hier, jetzt wird er weitergeschickt und so landet er dann bei Luca, weil ich auch Details da nur vergessen hatte. Aber nee, der wird ja zusammengetreten und dann siehst du da, wie er über seinem Waschbecken hängt und scheiße und dann geht er, glaube ich, wieder zu seiner Kontaktperson, der sagt, nee, jetzt gehen wir über Luca quasi.
Ah ja, okay, da habe ich dann nicht aufgepasst, ja.
Aber hey.
Ich habe mich in dem Moment nur gefreut, dass er mal Schmerzen hat, weil es ist oft, das ist oft so in Filmen, Serien heutzutage, ne? Es wird sich gekloppt wie sonst was, ist in die Fresse gehauen und getreten und dann stehen die wieder auf mit 3 Messern in der Brust und laufen weiter und ich denke mir, nee, ist klar. Und er hat jetzt vielleicht einmal ins Gesicht geschlagen bekommen und in den Bauch getreten und weiß ich nicht, wurde auf der Straße liegen gelassen und es tut weh. Mhm. Es tut einfach scheiße weh. Er blutet. Er ist voll am Arsch und er leidet. Und das ist einfach gut, einfach, es tut auch mal gut, einfach zu sehen, dass Gewalt auch eine Auswirkung hat. Du kannst jemanden nicht einfach mit der Faust mehrmals ins Gesicht schlagen und dann sitzt er danach fröhlich in der U-Bahn.
Ich frage mich, wie viel Geld er da los wird in diesen Wettbüros, weil der setzt ja, ich weiß auch nicht, wie gut die Wetten sind, weil ich kann das nicht beurteilen, der setzt ja wirklich auf irgendwelche Regionalvereine und Bundesliga, Drittligisten und so. Das ist immer so, ja, der so und so Würzburg gegen so und so Osnabrück 4-3 in der zweiten Halbzeit. Ich denke mir, ja, ist das jetzt gut? Irgendwie verzockt er die ganze Zeit da öffentliche Gelder oder gewinnt er auch mal was? Aber vielleicht ist es auch sein Anliegen, alles zu verspielen.
Ich fand, da hakte tatsächlich ein bisschen die Geschichte, weil es wurde so eingeführt als der Fußballprofi. Also er weiß sozusagen, wer gut spielt, er kennt sich hier und da aus. Und da war aber nicht so richtig klar, für mich, wie jetzt der Brückenschlag kommt von ich bin irgendein Fußball-Nerd, setze hohe Wetteinsätze und werde dann, also jemand, der spielsüchtig ist und viele Einsätze offensichtlich trotz wirtschaftlich prekärer Verhältnisse tätigt, wird, glaube ich, nicht normalerweise von der Mafia, egal von welcher, rekrutiert, genauso wenig wie Junkies rekrutiert werden, um große Drogendeals abzuschließen. Ja. Einfach. Da hat es für mich ein bisschen gehinkt, weil er ja ein ganz kleines Licht ist. Und da weiß ich nicht, das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Warum ist der jetzt interessant?
Ja.
Also klar, mit dem Pipi im Bier, das war irgendwie ganz nett.
Na, und vor allem
wir sind
der
ins
Flucht
Gespräch
da
gekommen, genau, aber das ist ja doch eher auch einem Zufall geschuldet. Dass die ins, also das ist ja eher so eine Art auch Sympathie geschuldet, die beiden aufgebaut haben füreinander. Aber dieses wirklich, dieser Plan, wir machen das jetzt so, dass du da die Wetteinsätze machst, noch unnöcher. Du wohnst aber im Plattenbau. Es ist halt so ein bisschen, da war ich nicht so ganz sicher, ob das so der richtige Einstieg war. Er hat jetzt funktioniert, ja.
Ja.
Aber die Geschichte hat es für mich da tatsächlich ein klein bisschen Schwäche gezeigt.
Ich verstehe komplett, was du meinst. Für mich ehrlich gesagt wischt dieser ganze finale Twist oder diese Handlungswendung da wieder dieser möglichen Kritikpunkte, die man daran haben kann, für mich weg, weil sie am Ende herausstellt, oh, der ganze Einsatz war wirklich scheiße geplant und die haben eigentlich von Anfang an gewusst, dass er ein Undercover-Heini ist und ihm niemals wirklich geglaubt. Und der Einzige, der wirklich überzeugt war eben Luca und offenbar haben alle anderen in der Organisation die ganze Zeit gesagt, nee, der ist ein Cop, das ist ein Cop. Also, von daher.
Ja, glaubst du von Anfang an oder glaubst du erst ab dem Punkt, wo die Polizei die Aktion hochgenommen hat und er krank zu Hause geblieben ist? Weil das, glaube ich, da war der
Also das
Twist.
Misstrauen ist ja da, obligatorischerweise.
Ja,
das
ist ja immer
dass
da.
Sie erstmal zu ihn da in seiner Wohnung besuchen kommen, da der Sohn oder die rechte Hand, wie
genau.
Also immer von dem Gangsterboss und dessen Handlanger und da seine Bude ausräumen und da sind einfach mal reingegangen, die Tür
Nein,
war ja offen.
Das ist natürlich ein Misstrauen, ist klar, aber ich dachte, dass es eigentlich erst ab dem Punkt so war, dass als dann.
Ah, okay. Das lässt der Film aber offen und ich glaube, da sind auch beide Sichtweisen legitim.
Ja.
Und Milan sagt ja zu Beginn selber, als sie diese Razzia da planen, da kommt dann die Polizei in die Wettbude, er hilft quasi Luca mit den Wetteinsätzen, mit den Illegalen zu verschwinden und dann entkommen sie eben den Cops, beziehungsweise nicht, macht dann irgendwie noch, dann legt noch so ein Stunt hin und fährt die Polizeistreife mit dem Auto in den Kanal, rammt die in den Kanal. Da sagt ja auch Milan vorher selber zu seiner Kontaktperson, ja, das stinkt doch total nach inszeniert oder nach gestellt und gefaked. Das glaubt mir doch kein Mensch. Und von daher, da war ich immer.
Nein, der Plan war ein anderer.
Ja.
Dass er das Auto in die Spree gedonnert hat er selber und eigenständig entschieden. Denn
richtig,
als die
das er sollte sich nur in diese Halle
Auto rausholten, genau, nee, er sollte dann losfahren und flüchten. Er sollte an denen vorbeisausen und abhauen.
Stimmt.
Und da hat er gesagt, das ist doch totaler Quatsch. Und dann ist er genau, hat er die Polizisten in die Spree gerammt und dann hieß es dann, als sie das rausholten, wenn du das noch einmal machst auf eigene Faust, ne, die hätten sterben können. Dann bist du raus. Und da war klar, okay, das hat er selber
Ja, sehr richtig.
Entschieden.
Wobei, das schafft er wiederum.
Nicht aufgepasst hier, Herr wiederum, Podcaster.
Nee. Ja, tatsächlich, du hast recht, du hast vollkommen recht. Ich rede mich damit raus, dass dieser Stunt, in dem er eben den Streifenwagen da in den Kanal rammt, wieder andere Probleme schafft. Weil dann könnte man ja sagen, okay, die Polizisten, die beide in dem Auto saßen, die haben beide sein Gesicht gesehen. Wieso wird nach dem nicht gefahndet? Wieso wird nach Luca und Milan, also Milan in Gänsefüßchen, nicht gefahndet? Warum werden die nicht überall in Berlin gesucht? Warum sind die nicht ständig auf der Flucht? Stattdessen schiebt er die so in den Kanal und es hat für Luca und Milan keine Konsequenzen, ja, im Sinne von, ihr müsst jetzt erstmal einen Monat abtauchen oder so, die Cops sind auf der Suche nach euch.
Ja, stimmt.
Und da könnte man das auch eben in Frage stellen. Also da könnten die vielleicht auch schon den Braten riechen, aber ich glaube nicht, dass sich der Autor oder die Autoren da so viele Gedanken machen darüber. Ich glaube, wir müssen das einfach so hinnehmen. Das ist alles, ist eben immer noch ein Film, das ist ja auch gut so. Ich gucke ja nicht irgendwie sowas um. Oder wir.
Ich glaube, tatsächlich in Spionagefälle sind wahrscheinlich sehr langweilig. In der Realität und mit sehr viel weniger Action. Aber, und
ja, ich meine, jeder Stoff kommt, glaube ich, früher oder später an den Punkt. Und wenn dann in The Americans in der vierten Staffel Philipp oder wer auch immer da immer in dem x-ten falschen Bart durch Washington läuft, denke ich mal, irgendwann muss zum einer sagen, hey, ich kenne dich, du warst so letzte Woche noch irgendwie Grundschullehrer und hattest keinen Bart. Aber so ist das eben. Dieser ganze, ich fand den inszenatorisch toll. Tatsächlich, das war so der einzige Moment, wo der ganze Film ist grundsolide inszeniert. Ich mochte auch die Musik von Michael Kallenbach.
Ja, die war sehr gut. Die war so dicht, ja.
Ja, aber dieser Autocrash, der war so der einzige Moment, finde ich, so inszenatorisch, wo war mein Gefühl, wo der Regisseur sagte, hier, guck mal her, was ich kann. Es war sehr wie bei Drive oder Children of Man, dieser One-Take, so quasi dieser Autostunt aus dem Auto, aus der Fahrerkabine des Autos heraus. Du hast das Auto ja gar nicht verlassen. Und die Kamera, ne, ist quasi so losgelöst und fliegt durch den Raum. Also die kann sich ja nicht so bewegen. Die müssen ja Schnitte gesetzt haben. Aber es war so inszeniert wie ein One-Take und aus dem Auto rausgefilmt. Das fand ich schon cool.
Die Kamera war eh gut. Also ich fand auch den Moment, wo am Anfang die Razzia stattfand, also der Beginn der Anbandelung sozusagen, wo er Luca ihn bittet, du musst jetzt mit mir die Tasche hier rausbringen. Mhm. Und die Kamera fährt quasi von außen, von den beiden, die noch in der Kneipe sitzen, rüber auf die Straße zum Einsatz.
Ja.
Also die Einsatzwagen fahren vor. Der der Typ steht, irgendein Krimineller steht vor der Tür, geht rein, warnt alle und die Kamera fährt einfach nur zurück, diese Fensterfront lang, an dieser Kneipe. Mhm. Und man sieht halt sozusagen den Weg wieder zurück und dann wieder, wenn sie sozusagen verschwinden in der Toilette und dann ist der Schnitt und das ist super gut gemacht, einfach weil es so ein bisschen treibend ist, weil es so das mitläuft quasi, mit dem Geschehen mitläuft, ohne dass es so künstlich wirkt. Oft ist es so. Man denkt, ja, da hat jetzt wieder einer eine tolle Idee mit der Kamera gehabt. Aber das war jetzt wirklich in dem Fall gut. Auch im Treppenhaus gab es einen Moment, wo die einfach von einer in die andere Etage runtergefahren sind, fahrstuhlmäßig mit der Kamera. Das hat so ein bisschen auch das Treibende der Handlung unterstrichen, finde ich. Das klingt jetzt auch sehr, das würde ich hier dozieren, aber ich fand das...
Nee, das stimmt schon. Das ist ja, ich glaube, oft die Versuchung,
gut gemacht, ja.
Gerade wenn man, das ist jetzt wirklich, wirklich Kaffeesatzleserei, weil ich weiß nicht, wie Fernsehproduktionen in der Regel funktionieren, aber auch die müssen ja ich nehme an, das ist eine öffentlich-rechtliche Produktion mit relativ kleinem Budget arbeiten. Wahrscheinlich haben die so ein Tatortbudget einfach zur Verfügung. Ich glaube, da ist immer die Versuchung groß, dass man sagt, wenn man irgendwie hat viele Statisten engagiert und 3-4 Polizeiautos bucht für und dann noch ein Nachtdreh, das ist ja sowieso mit Extrakosten verbunden. Das muss jetzt auch alles wirklich gefilmt werden, damit auch wirklich jeder Cent, den wir da reingesteckt haben, sichtbar ist. Und so wie du es gerade beschrieben hast, in der Szene findet das alles, also ich glaube, das ganze Spektakel eher so im Hintergrund statt. Auch das Polizeiauto fährt vor. Wir haben niemals irgendwie, die Kamera geht niemals wirklich ran. Die sind so im Hintergrund, siehst du, wie die auf diese Wettstube dazugehen. Mhm. Aber im Vordergrund hast du eben diesen einen bärtigen, roughen Typen, der noch seine Zigarette zu Ende raucht, die so wegschnippt und einfach ganz entspannt wieder reingeht, um zu sagen, Leute, die Bullen, pack mal die Kohle zusammen. Und aber ganz bewusst dagegen entschieden, einfach zu zeigen, was man da hätte zeigen können. So, hey, Polizeieinsatz. Und dann noch so ein paar irgendwie Nahaufnahmen, wie sie ihre Pistolen zücken und alle auf die...
Genau, und stattdessen einfach nur die Kamerafahrt, die das sozusagen dann in dem Moment treibt. Ja.
Ich fand das auch tatsächlich sehr cool. Relativ später, Neuankömmling zur Handlung ist Eva. Ich glaube, so heißt sie in ihrer, zumindest in ihrem ihrer falschen Identität, aber erfahren wir überhaupt ihren echten Namen jemals? Das ist halt die,
die wird einmal genannt, ja, glaube ich. Nee.
Die ist eben Milans falsche Freundin, weil eben Luca auch irgendwann sagt, wie wär's mal irgendwie, du bringst deine bessere Hälfte mit.
Wo ist die eigentlich? Ist die fett? Fragt er. Sag, gib zu, die ist fett.
Stimmt, ja.
Ich glaube, weil er sie noch nicht immer vorgestellt
da
hat.
Da gibt es immer schon jemanden. Oder so. Ja, das ist auch sehr, das ist sehr authentisch. Ich finde das tatsächlich so. Ich glaube, in dem Milieu wird genau sowas gefragt werden.
Oh, die Nummer, wo sie mit dem schwarzen Fußballer sprechen und sehr der lustig. Serbe sagt zum Schwarzen, die Kanaken. Na, die Kanaken. Das ist einfach nur witzig, weil
es ist super lustig.
Komplett unmöglich.
Nein,
aber es ist wahrscheinlich leider, it's funny cause it's true.
Es ist in dem Milieu total so, ja, glaube ich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch in anderen Milieus. Ich fand es auch sehr, das war einfach echt sehr gut beobachtet, wie sie beide da stehen. Und wir sehen eben diese Person of Color nicht, diesen farbigen Fußballer. Und die stehen dort und reden über den. Und er sagt, ja, der Typ mit den Dreadlocks. Nee, das sind Cornrows. Nee, Dreadlocks. Das sind, und dann sehen wir den eben ein bisschen später. Und der hat weder noch, der hat einfach nur krauses Haar.
Und er sagt, dann ist ja egal, der Schwarze da.
Es ist super lustig. Ja, ja. Es ist total gut beobachtet. Da muss ich auch tatsächlich, also ich wollte gerade sagen, laut Lachen stimmt nicht. Aber ich fand das total gut beobachtet, weil sie eben in dem Moment einfach beide total blöd dastehen. Und einfach, wer ist hier cooler, wer ist smarter? Beim Bruder haben sie beide total unrecht. Luca behandelt auch seine Ehefrau. Das finde ich auch total süß. Wir sehen echt relativ wenig von ihr, aber wie er sie behandelt, ist einerseits also relativ ruppig, aber dann doch irgendwie liebevoll. Die muss dann Essen kochen und er sagt hier, sagt Milan, soll ich deiner Frau nicht ein bisschen was abnehmen, irgendwie den Tisch mal abräumen? Und dann meint er so, ey, die ist schwanger oder nicht behindert. Ja.
Ich fand es gut. Ja. Ja, sehr, sehr süß, die Beziehung der beiden. Und sie sieht eben auch genauso jung aus und ist auch offensichtlich genauso jung. Mhm. Und das ist ja auch so ein Milieu-Ding oft, ne? Dass man sehr früh Kinder bekommt, sehr früh heiratet und Familie ist alles. Und genau das unterstreicht es auch nochmal, ihre unglaubliche Jugend. Also die hat ja, die könnte also 18 sein, so wie die aussah, ja, zu dem Zeitpunkt. Genau, und aber er ist genau total ruppig und versucht so ein bisschen einen auf Macho zu machen. Ich glaube, weil es auch von ihm einfach in seiner Position erwartet wird. Aber im Grunde ist er der Liebeskasper. Ja? Er küsst die Füße ab. Er ist halt komplett verrückt nach seiner Frau und das ist halt ganz lieb einfach. Mhm. So. Also er soll ja auch das Herz haben, weil Milan ja auch dann seine Skrupel bekommt und sagt, der Typ, der hat das Herz am rechten Fleck, der ist eigentlich kein böser Mensch, der ist einfach nur in blöden Umständen. Mhm. Und wenn ich nicht wäre, würde er diese ganzen Dinge gar nicht getan haben, die er jetzt tut, ne? Ja. Also, und dafür wird er dann verhaftet. Und das ist ja auch so ein bisschen der Moment, wo es schwierig wird, moralisch auch.
Ja. Aber wir sehen ja zwei Momente, das macht der Film ja auch ganz deutlich, auch da super effizient erzählt, finde ich, wie dass Luca eben, sobald es extremer wird, sobald er verletzt wird oder in eine extreme Situation, also körperlich wie seelisch gerät, dass er dann fast zusammenklappt und gar nicht mehr kann. Einmal kriegt er eben einen Schlag ins Gesicht und hat dann krass Nasenbluten und bricht da irgendwie komplett zusammen. Und davor eben schon dieses missglückte Attentat, also was heißt missglückt, also läuft nicht so, wie es geplant ist, er soll jemanden ausschalten, dann aber eben doch nicht, die Polizei interveniert, alles geht rüber und runter, wäre so ein bisschen viel Kleinarbeit, das alles nochmal aufzuschlüsseln, aber auch da steht er in der Situation und einfach weiß nicht mehr noch vor und zurück und flieht da nicht routiniert, sondern steht einfach nur da und guckt da aus dem Parkhaus raus auf die Berliner Skyline und weiß gar nicht, wohin mit sich, ehrlich gesagt, ja, total überfordert. Eva, die Undercover-Freundin von Klaus bzw. Mila, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das ein bisschen schwach. Einfach, weil ich nicht genau wusste, was ich mit der Figur anfangen soll.
Die war leider wirklich echt
Also nicht die schauspielerische Leistung, aber nö, die Figur.
Die hatte ja kaum was zu tun.
Ja.
Also die war ja sehr, sehr im Hintergrund. Die war ja fast schon überflüssig. Ich habe mich fast gefragt, ob es die überhaupt gebraucht hätte, aber weiß ich nicht. Ich fand sie sehr blass, nicht die Schauspielerin, absolut gar nicht. Die hat ihren Job gemacht, alles fein. Aber da gab es doch kaum was. Die hatte kaum Text, die hatte kaum irgendwas zu tun. Die war eigentlich nur Anhängsel, so wie auch Milans Frau letzten Endes. Mhm. Aber die ja eben durch die Schwangerschaft, das Kind und die Beziehung eben, die sehr eng war zwischen den beiden, auch ihre Berechtigung hatte, war das jetzt so okay. Es war auch so ohne echt, man hat, ich meine, so echt, wie er alleine agiert hat in diesem Umfeld, so unecht haben die beiden ja auch miteinander gewirkt. Die haben sich ja nicht mal Mühe gegeben, wie ein Paar zu wirken. Das fand ich so komisch. Ja. Also, dass da so eine Unprofessionalität plötzlich mit reingekommen ist, hatte ich so das Gefühl. Das war so ein Störfaktor fast. Also, das war eine ganz unglückliche Rolle eigentlich für diese Schauspielerin, weil da ja war ja gar nichts zu tun.
Nee, tatsächlich. Am Anfang fand ich es okay tatsächlich, weil ich dachte, ja, musste auch machen. Es ist nicht glaubwürdig, dass der langfristig über Monate da mit Luca rumhängt und im Grunde keine privaten Anhängsel hat. Und dann stellt er eben bei dieser Tauffeier in, wo sagtest du, im Ballhaus Mitte ist das gefilmt wahrscheinlich.
Ja. Yeah.
Wir sehen ganz wenig von Berlin, was zuzuordnen ist. Sie sind später nochmal in irgendeinem Club da in der Nähe vom Kotti.
Paloma. Paloma heißt der, ne?
Ja, ansonsten befinden sich aber immer so in Vororten, in furchtbaren Plattenbauten, in irgendeinem Vorort. Also man kann...
Paloma Bar.
In der Paloma Bar, in der Paloma... Ja, genau, diese spätere Clubszene. Aber ansonsten, wo die sich sonst so befinden, echt unglaublich schwer zu sagen. Ich würde sagen, in irgendwelchen Vororten. Man kann es immer so ein bisschen an der Distanz zum Fernsehturm sehen, dass sie mindestens 7, 8, 10 Kilometer aus der City raus sein müssen. Das ist alles unglaublich weit weg. Und ist auch nachvollziehbar, also warum, dass sie sich nicht die ganze Zeit irgendwie hier in den innerstädtischen Bezirken rumschlagen. Aber was wollte ich sagen? Ja, Eva fand ich okay eine Zeit lang, weil, wie gesagt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, die Schauspielerin Britta Hammelstein soll noch erwähnt werden, okay, nachvollziehbar, dass sie die einführen, aber wohin dann ihre Figur geht, nämlich auch dann irgendwie quasi so als so ein Objekt der Sehnsucht für Milan, der sich ja dann an sie ranmacht und dann glaube ich auch ein bisschen so, als er total breit ist und auch in einer seelisch sehr schwierigen Situation, psychologisch sehr schwierigen Situation, sagt so, ja, okay, wir müssen es so jetzt durchziehen, das gehört doch dazu, jetzt hab ich nicht so, also er schmeißt sich dann da an die ran.
Ja. Die einzig interessante Szene zwischen den beiden im Übrigen in dem Club tatsächlich, also selbst diese danach folgende Sexszene war ja Gunnar auch überflüssig, aber das war tatsächlich ein Moment zwischen den beiden und der war auch sehr dicht und auch sehr, da hat es dann plötzlich für mich auch eine Berechtigung gehabt, dass da noch eine Figur ist, dass überhaupt mal da ein Konflikt auch entsteht zwischen den beiden, weil sonst lief das ja einfach so komisch nebeneinander.
Ja, mein Hauptkritik, da würde ich euch gerne deine Meinung wissen, ist eben meine, ich würde zu allem gerne deine Meinung wissen. Für mich war das eben unbefriedigend aufgelöst, weil ich glaube, das wäre ein Punkt noch gewesen, wo man eben Milan jemanden an die Seite hätte geben können, der an dem Punkt der Geschichte sagt, ey, Alter, das ist immer noch hier ein Polizeieinsatz, verdammt nochmal, jetzt reiß dich mal zusammen, das tut sie erst so halbherzig, aber dann schlafen sie eben doch miteinander und dann gibt es so eine wohlwollende Verabschiedung zwischen den beiden, so, wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder, aber war nett mit dir, mach's gut, alles Gute, toi, 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 Daumen sind gedrückt. Und ich dachte, nee, oder?
Ja, tschüss, war nett.
Ja.
Ja, die hätte es nicht gebraucht, weil das davor war sehr viel intensiver. Da war auch von seiner Seite aus was ja die Mischung aus fast schon Aggressivität und Wut auf sie und für was sie steht, die Polizeiarbeit und auch, aber andererseits auch wiederum seiner falschen Identität, die da sozusagen sich miteinander vermischt in so einer ganz perfiden Lust, wie auch immer, dann plötzlich dann da zum Vorschein kommt. Und das hat er super gut gemacht. Also das war sehr intensiv. Ich habe das, und ihr war es einfach nur unangenehm, weil sie wusste ja überhaupt nicht, was geht denn jetzt bitte ab, ne? Und sie konnte aber natürlich auch nicht raus aus der Situation. Und das war eine echt gute Szene.
Ja, und nicht so toll aufgelöst.
Genau, die hätte nicht aufgelöst. Also der Streit, das wäre
es dann eigentlich,
genau, das hätte dann einfach, es hätte auch einfach blöd ausgehen können. Weil es geht ja sowieso blöd aus. Sie lässt ihn ja eh stehen. Er sagt ja, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Und sie sagt, tschüss, mach's gut. Also er kriegt ja eh seinen Korb. Also von daher hat es diesen Moment nicht gebraucht.
Mein Gefühl war, sie wollten um jeden Preis noch mal ein bisschen Sympathie seitens des Publikums, also seit unsererseits für die Figur
entwickeln. Dass wir noch mal ein bisschen mehr Mitleid mit Milan haben.
Ja, genau, weil er eben geschasst wird hier von den Kriminellen, die sind eh schon alle misstrauisch und dann wird er eben noch hier von Dudek und Eva wiederholt angefahren, er sei der totale Amateur und ich dachte, ja, einerseits haben die total recht, das ist amateurhaft, stümperhaft, was er teilweise tut. Andererseits denke ich mir auch, ja, wenn du den so da wegrekrutierst aus dem blauen Dunst, ne, offenbar ohne vorher Wochen, Monate langes Training absolviert zu haben für diesen Einsatz, sondern einfach so, ne, die kaschen den ja weg, wie du am Anfang gesagt hast, bei dem Eishockeyspiel. Milan sagt zu Dudek, ja, ich habe mich ja doch vor anderthalb Jahren hier schon für so einen Einsatz beworben, wieso jetzt? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ja, wir nehmen dich trotzdem. Denke ich mir, ja, das haben die auch erwartet. Natürlich bricht er irgendwann. Also, oder wird seiner Rolle, die er spielen soll, nicht mehr gerecht.
Ja, ich finde aber eigentlich ja, wenn man jetzt da vorgreifen darf, das ist ja eigentlich die Aussage des Filmes, dass er sich am Ende mit seiner Menschlichkeit sehr viel professioneller verhalten hat als alle anderen. Also dass sozusagen die Unprofessionalität von seinem Mittelsmann und von der ganzen Polizeiarbeit am Ende ausgegangen ist, weil die nicht kapiert haben, dass sie aufgeflogen sind, weil sie ihn in eine total gefährliche Situation haben laufen lassen, die dann ja auch schief geht, ganz offensichtlich. Ja. Und dass er eigentlich am Ende der Einzige war, der in irgendeiner Weise professionell oder menschlich agiert hat in der ganzen Geschichte.
Ja.
Und das ist ja sozusagen ein bisschen das Resümee des Films, um es jetzt mal vorzugreifen. Oder für mich ist es so,
Das
muss jetzt nicht für alle so sein. Vielleicht ist es.
Nee, lass uns gerne über das Ende reden, das eben auch der Anfang ist. Das ist so ein inszenatorischer oder dramaturgischer Kniff. Also einer der so, ich glaube, so Top 5 Nervpunkte, die mich mittlerweile stören in fast jeder Serie, egal welcher Herkunft, kann deutsch sein, kann amerikanisch sein, kann aus Korea kommen oder irgendwoher in der Welt, völlig egal. Dieses einfach eine dramaturgisch sehr stark zugespitzte Szenen, Action-Moment, eine Schlägerei, eine Schreierei, irgendwas, wo es richtig zur Sache geht, richtig viel Melodrama. Und dann 3 Wochen zuvor, 2 Tage zuvor, 6 Monate vorher. Und ich habe festgestellt hier, einfach weil die Geschichte so gut ist, und ich glaube es auch nicht so, weil die Geschichte auch autark davon funktioniert, ob der Film eben so beginnt oder nicht. Wir müssen das eigentlich gar nicht vorher sehen, diesen kleinen Teaser, ne? Weil wir sehen ja bereits eine Szene aus der letzten Szene, ganz zu Beginn des Films. Hätte die gefehlt, dem Film würde an nichts fehlen. Also ich bin, sagen wir mal, spätestens auf Minute 5 oder so nicht mehr in der Geisteshaltung. Oh, wie kommen die nur am Ende in diesen Wald mit dem Audi und was machen die da oder so? Ich vergesse das einfach, weil ich
bin anderer Meinung.
Ah, okay, bitte.
Ja, erzähl weiter.
Also ich habe tatsächlich diese Szene da fast schon vergessen. Wenn sie dann kommt am Ende, denke ich, ah, da sind wir wieder.
Genau, ich glaube, das ist die Szene funktioniert nur beim ersten Mal gucken. Hm. Weil die ist nicht dafür da, dass du die behältst im Kopf. Hm. Und dass du dann nochmal drüber nachdenkst, die ist für die letzte Szene gedacht. Die ist dafür gedacht, dass wenn die in den Wald kommen, dass man sich erinnert, ach, da war was, der Türke soll erschossen werden und Luca schafft's nicht. Und ich glaube, die ist nur dazu da, dass man es nicht kommen sieht, was am Ende passiert. Dass man denkt, ach nee, es geht ja, jetzt wird ja erstmal auf den Türken geschossen. Ne? Mhm. Und man denkt, vielleicht geht's noch in die Richtung, dass Milan den erschießt oder dass man soll nur weg von dem Gedanken, dass Milan jetzt dran ist.
Ja.
Und dafür ist diese Szene eigentlich da und deswegen braucht es die auch. Beim zweiten Mal gucken, gebe ich dir recht, wenn man eh weiß, wie es endet, dann ist es vollkommen Wurst, dann kann die auch weg.
Ja.
Aber wenn man es beim ersten Mal sieht, und das ging mir damals so, und das weiß ich noch, dass ich es nicht habe kommen sehen, weil ich dachte, ach ja, da geht es ja jetzt gerade erstmal um was anderes und die Knarre wird auf jemanden anders gerichtet und man denkt überhaupt nicht, und dass es dann auch so schnell geht, das ist auch vollkommen gnadenlos, es wird auch nicht lange rumgelabert, Luca sagt auch nichts mehr, es wird auch nicht rumdiskutiert, er sagt noch 2-3 Mal, bitte nicht, und dann ist es aber auch schon vorbei, also dann wird der eine erschossen, wirklich vollkommen kaltblütig und peng und weg.
Ja.
Und das hat so eine Brutalität,
ja,
dass mich das damals komplett schockiert hat. Ich weiß, dass mich das vollkommen fertig gemacht hat, als wir den zum ersten Mal gesehen haben.
Mhm.
Und es hätte nicht so gut funktioniert, wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, bei mir.
Ja, absolut. Jetzt mal wiedersehen. Ich meine, wenn man das, um das Ende weiß, dass Milan eben stirbt und dann ist der Film eben auch vorbei. Du hast dann noch so eine Nahaufnahme auf Luca bzw. den Schauspieler für um die 20 Sekunden, relativ lange.
Ja, war sehr gut.
Genau, und dann eben Abspann. Aber der Film ist dann eben auch vorbei. Es gibt keinen Epilog, wo es noch irgendwie, wo dann noch Eva und Dudek miteinander reden mit so, oh, das ist wohl schief gegangen, verdammt nochmal.
Nee, es gab einfach nur, ich hab's dir gesagt, du hast mir nicht geglaubt.
Ja.
Da hast du.
Ja.
Aber die letzte Szene war auch einfach, ich glaube, die Musik, die war so gut.
Ja.
Also die ganze Filmmusik war so gut, dass mir da auch nochmal aufgefallen, wie dann Peng und dann setzt diese Musik ein, diese unheimlich krass bedrückende Musik und die eigentlich alles besagt. Man hätte einen Baum zeigen können. Mhm. Also ich meine, die war echt richtig gut. Zwischendurch auch, die hat dir das so untermalt, also das hat so eine Spannung irgendwie aufgebaut.
Ja.
Das hat mir wirklich gut gefallen. Und dass dann auch nicht noch Luca irgendwie sein Gesicht verzogen hat und noch mal ein Zwinkern mit den Augen oder noch mal irgendwie den Mund und was Schauspieler ja gerne tun, sondern den Mut zu haben, nichts zu tun. Das ist eigentlich ganz oft für mich die große Kunst. Den Mut haben, auszuhalten, mal nichts zu tun, weil das einfach für sich schon wirkt. Weil der Zuschauer hat eh Kopfkino.
Ist ja im doppelten Sinne auch belastend, nicht nur eben wegen des unmittelbaren Schockfaktors, unser Protagonist ist tot, sondern eben auch, weil wir, und dafür ist eben auch dieses lange Halten auf Luca, und das ist ja auch ein Zusammenspiel immer aus Regie und Schauspiel. Ich bin kein Fan der Meinung, also ich höre ganz oft so, ja, Regie doof, Inszenierung doof, Film doof, aber die schauspielerische Leistung großartig. Ich denke, ja, das funktioniert aber nicht ohne das andere. Also,
wir wissen nicht, ob der Regisseur ihm die Anweisung gegeben hat.
Ich denke auch, es ist einfach ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten, auch Michael Kadelbach, der die Filmmusik geschrieben hat, alles ganz super, aber dieser lange Moment auf Luca am Ende, das macht uns eben auch nochmal gewahr, dass eben für Luca jetzt nur noch bergab geht. Das ist ja im doppelten Sinne schwierig, ja, weil wir gucken
an und wissen. Demnächst wird er abknallen ohne Knallen.
Der wird keine Freundschaften in seinem Leben mehr eingehen können, ohne alles hinterfragen. Der wird komplett ins hochkriminelle Milieu
abgleiten. La Familia.
Ja, ja, genau. Aber wir sollten bei der Gelegenheit dazu sagen, von wegen irgendwie serbisches kriminelles Milieu. Der Film ist eigentlich im Original teils untertitelt, war er auch damals bei der Ausstrahlung im ersten und jetzt nicht mehr, so wie man ihn aktuell bei Prime Video oder alleskino.de, den Streamingdienst kenne ich, gar nicht sehen kann. Also wir haben den in so einem Prime Video Channel gestreamt und irgendwann festgestellt, also wir haben am Anfang gedacht, da sollten wohl keine Untertitel sein, wir sollen das nicht verstehen.
Ja, und dann hält er eben.
Nein, das war nicht auch legitim, weil ich dachte, ja, okay, das ist einfach klar. Die Perspektive auch unseres Protagonisten Milan oder Klaus, der da drauf guckt und denkt, ich verstehe nur die Hälfte oder gar nichts. Aber dann hält er eben irgendwann diese Rede bei der Tauffeier und da war es dann schon. Ja,
da hat er abgelesen, da war es nicht so, aber genau als diese Lagebesprechung auf dem
Plattenbau stattgefunden hat,
genau, wo dann er das auch kommentiert hat und offensichtlich auch verstanden hat, da war dann irgendwie klar, okay, uns fehlt irgendwie eine Information gerade. Wir haben uns dann, ich habe dann immer versucht, Patrick zu erklären, was hätte gesagt werden können.
Du hast ja auch recht.
Ich habe immer behauptet, der hat jetzt auf jeden Fall das und das gesagt. Aber. Ob es dann so war, I don't know.
Ich fand es ja überzeugend und du hattest recht. Aber wir hatten eben auch den Vorteil, den Film schon zu kennen und zumindest in groben Zügen die Handlung auch noch im Kopf zu haben. Ich habe wenig auch Negatives über den Film zu sagen. Die Figur von Eva, ja, ich finde, ich habe ein bisschen drauf geblickt und mich gefragt, wäre das vielleicht als Zweiteiler ein bisschen wuchtiger noch gewesen, gerade so Momente wie Milan, willst du der Pate meines Sohnes werden, ob mich das so mehr gepackt hätte, als wenn, ja, du schüttelst den Kopf. Aber ich glaube, für mich hätte es noch eine andere Kraft gehabt, wenn ich mehr von dem Beisammensein der beiden gesehen hätte. Und
sag doch nicht, dass den Kopf schüttelt, das sieht doch auch keiner im Podcast.
Ja, aber das ist ja, ich will ja transparent sein. Also ich muss sagen, ich stolpert jetzt wiederum, wie beim ersten Mal über den Moment, relativ gegen Ende, als er sagte, Minute 70 oder 80, ich glaube im Beisein von Dudek, da seiner Kontaktperson, ja, ich bin jetzt 6 Monate drin. Ich dachte, oh, 6 Monate, hättest du jetzt in dem Punkt gesagt, 6 Wochen oder 3 Jahre. Ich hätte auch, also für mich ist die Zeit, die vergeht, nicht wirklich spürbar.
Das stimmt, ja. Man denkt so, okay, das war doch erst gestern oder eben vor 10 Minuten, weil es sehr dicht ist. Aber gut, man behauptet einfach und dann ist das so. ich finde es okay, weil ich finde, dass der Film mir gerade auch so gut gefällt, weil er kurz ist, weil er einen komplett einmal durch die Mangel nimmt, durchprügelt und dann wieder da lässt, finde ich total super. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das als Zweiteiler gut funktioniert, auf jeden Fall. Aber dann wird es wieder fühlig, dann wird es wieder, sein Gewissen, und dann wird geredet und dann wird, ich kann das nicht und so. Und ich glaube, das nervt dann irgendwann auch. Deswegen ist es, also für mich ist es okay, dass es so kurz ist.
Ja, das Ende war auch sehr stark. Und ich habe gesagt, so der einzige wirklich inszenatorische Kunstgriff ist quasi diese Auto-Crash-Szene, aber auch gegen Ende da, was die Kamera da macht, genau, dass sie eben bei Luca bleibt und wir nur im Hintergrund quasi sehen, wie Milan dann erschossen wird. Das ist auch schon nochmal, also da hat eine künstlerische Handschrift, möchte ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Auch die diese Baummarkierung, diese pinken, haben sie nicht rausgenommen.
Ja.
Ich war total irritiert auch am Anfang. Was ist das? Aber ich meine, wenn man das nicht gewollt hätte, hätte man das einfach nicht gezeigt. Ja. Dann hätte man das einfach überkaschiert. Aber man hat sich dafür entschieden, wir lassen das.
Aber ist gut, ne?
Ja, ist total gut. Es hat so irgendwie was, so eine, ich weiß nicht, was es hat, aber es hat was.
Ja.
Es hat so was Bedrohliches, obwohl es pink ist.
Ja.
Ich glaube, rot wäre jetzt wieder zu offensichtlich gewesen, aber pink ist es so dieses, da ist was im Busch.
Jetzt,
im Staat in Dänemark.
Da wir beide auch schon lange in Berlin leben, unser halbes Leben lang, ist es, ich hätte gerne noch mehr erkennbare oder wiedererkennbare Orte gesehen, aber es war jetzt auch wirklich nicht schlimm, vor allem an Betracht der Tatsache, dass eben die meisten Orte, die wir sehen, nicht wirklich Locations sind, an die ich mich hinwünsche. So diese alten Plattenbauten, diese maroden Plattenbauten oder Wettbüros. Ich habe trotzdem gedacht, ja, kann man erkennen, wo das ist, und ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Nee, also bis auf die Party-Locations, die man halt kennt, weil man selber mal ein bisschen Party gemacht hat.
Ja.
Aber
ist kein Berlin-Film.
Ob es die noch gibt, weiß ich auch nicht. Das ist so lange her. In meinem 34-jährigen Leben, das ist so lange her.
Ich dachte, und das war nicht im allerbesten Sinne, war für mich jetzt so ein bisschen auch beim Wiedersehen, ich würde den, glaube ich, nicht ganz so hochhängen wie du, aber für mich so eine wirklich gute Digest-Version von dem Angesicht des Verbrechens, dieser Dominik Graf-Zehnteile, den wir auch vor ewigen Zeiten mal auf Arte geguckt haben. Und der ist eben auch so ein Milieufilm. Er ist anders angelegt, die Figurenkonstellation sehr viel komplexer. Du hast im Grunde ein ganzes, ist ja ein Ensemblestück. Du hast im Grunde 10, 12 handlungstragende Figuren und hier eben nur 2. Aber
komischerweise, wie lange ging die?
Die Serie, Angesicht des Verbrechens, sind, glaube ich, 10 Teile.
Genau, und ich habe weniger Erinnerungen daran als an diesen Film gehabt.
Der ist auch länger her. Die ist auch länger her.
Ja, aber trotzdem, eigentlich müsste ja dann noch mehr hängen bleiben, wenn es mehr ist.
Die ist sehr anders angelegt, die ist auch nicht so eine klassische Serie. Also ich glaube, die macht es einem schon ein bisschen schwer, weil sie nicht so sehr nach einer Aktstruktur folgt wie die meisten, sondern einfach mittendrin aufhört und dann einfach nächste Woche die Geschichte weitererzählt. Aber ich weiß, mir gefallen auch grundsätzlich, glaube ich, Dominik Graf Stoffe oder Rainer Basedow Stoffe.
Ich mag keine Wackelkamera. Ich glaube, deswegen habe ich mit Dominik Graf immer so ein bisschen Issue.
Ich verstehe das. Er dreht eben gerne auf digital seit längerer Zeit und Fabian wird es, glaube ich, noch schwerer machen. Das ist so ein Mix aus verschiedenen, aus digital und 16 und 35 mm und dann 4:3 Bildformaten, dann wieder Breitbildformat.
Also nee, das stört mich nicht, aber dieses Gewackele.
Ja.
Weil ich dann nicht so gut gucken kann. Ich kann eh schon nicht so gut gucken.
Ja. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt auch eher als Kompliment, hoffentlich. Will das als Kompliment verstanden, verstanden haben.
Ich will das als Kompliment verstanden haben.
Ja. wenn man nur 90 Minuten Zeit hat und eben nicht 10 Stunden, soll man sich bitte auf kurze Distanz angucken. Warum heißt der so? Warum nicht aus kurzer Distanz? Weil er so schnell spritten muss, sich so schnell anfreunden muss mit ihm? Deswegen, weil die will immer aus kurzer Distanz sagen, mit Blick gerade auf die letzte Szene.
Weiß ich auch nicht.
Ja.
Auf aus kurzer Distanz erschießt man jemanden.
Ja.
Auf kurze Distanz.
Ja. Man läuft eine kurze Distanzstrecke oder so.
Auf kurze Distanz, genau, ja. Ich bin 5 Sekunden auf kurze Distanz gelaufen.
Ja.
Oder wie?
Genau. Es ergibt eigentlich recht wenig Sinn, außer der Einsatz ist eben sehr übers Knie gebrochen. Das muss jetzt wahnsinnig schnell sein und du läufst eben eine Kurzstrecke. Und wir machen
genau,
das,
es bedeutet, er sprintet.
Ja.
Auf kurze Distanz. Das heißt nicht aus kurzer Distanz erschossen, sondern die Geschichte ist auf kurze Distanz ausgelegt.
Ja.
So.
Und ich glaube, deswegen, da kommentiert der Titel, das ist jetzt wieder Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, da kommentiert der Titel auch nochmal darauf, eben wie hemdsärmelig das
Ende.
Wie es ausgeht, klar, und wie hemdsärmelig dieser ganze Einsatz funktioniert, weil am Ende sehe ich weder Mila noch Luca noch irgendwen als Schuldigen irgendwo, sondern das ganze System, wie das gehandhabt wurde. So ein Einsatz, was da unser Protagonist, also Tom Schilling, da durchmachen muss, sowas plant man von langer Hand, das erfordert Monate oder jahrelange Vorbereitung und jemanden da abzuholen, zu sagen, hier, fang mal an, ah nee, der Plan geht schief, machen wir das doch über hier Luca, in einer Woche bist du sein bester Freund. Ich glaube, darauf verweist der Titel.
Mhm.
Und das geht dann eben schief.
Ja, gut bemerkt.
Gar nicht mal so freiwillig, sondern eher unfreiwillig, weil ich jetzt mehrmals, auch als ich bei Just Watch oder Verstream.ds geguckt habe, wo kann man den Film überhaupt streamen, immer wieder aus kurzer Distanz angegeben habe, weil ich es immer falsch. Es war immer falsch. Ich dachte, den Film gibt's nicht. Den Film gibt's,
ach, stimmt,
den
heißt ja. Auch. Ja.
Zum Abschluss, hast du noch eine Lieblingsszene oder sowas? Ich mag die Virenspritz-Szene. Also, du musst jetzt krank werden.
Oh Gott. Da habe ich auch gesagt, oh Gott, was haben sie ihm denn gespritzt?
Wahrscheinlich irgendwelche Grippeviren, denke ich mal. Und da haben sie ihn unter die Dusche gestellt und auf den kalten Balkon in die kalte Nacht. Du musst überzeugen, krank werden bis morgen.
Ich habe tatsächlich keine Lieblingsszene. Es gibt mehrere Szenen, die ich mag. Ja, es noch eine schöne Szene war, wo die beiden im Auto sitzen und Luca sein 45.000 Euro Auto vorführt und Musik hören und es wird gemännert. Und es ist so lieb und so niedlich, wie sie da miteinander männern. Das ist schön. Das war eine süße Szene, so der Annäherung, genau. Aber das ist jetzt nicht meine Lieblingsszene oder so, aber die gefiel mir auch noch ganz gut.
Auf kurze Distanz von Philipp Kadelbach. Ich wünsche mir, dass nicht weitere 6 Jahre vergehen, bis du wieder hier aufschlägst.
Naja, dann musst du dir das halt nochmal wünschen. Dann kann ich ja immer nicht Nein sagen.
Aha, du Arme. Danke fürs Dabeisein, Jennifer. Ich fand das total super.
Happy Birthday nachträglich. Nein, sehr gerne. Hat mir auch Spaß
gemacht. Sind ja erst 4 Monate her, verdammt.
Du warst ja auch sehr, sehr einladend und hast so gesagt, such du den Film aus. Du darfst dir aussuchen, wann wir reden, wann wir gucken. Ja. Das war sehr, 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 hast mir das Bett sehr fein gemacht, dass ich den Film mache. Das ist doch gut gewesen, ja.
Danke euch fürs Zuhören. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bye,
bye.
Das wird Gulsch nicht unbeantwortet lassen.
Ich will raus.
Was machen weiter?
Der Turk will have to die.
Mein Vater will, dass du dabei bist.
Ich kann keinen Menschen töten.
Du bist doch einer von uns, oder?